Ein Gespräch unter Bäuerinnen. Meint die eine, morgen fahre ich mit meinem Mann in die Stadt, da werden die Schweine versteigert. Sagt die andere, und was meinst du, was er bringen wird? Was ist der kleinste Bauernhof der Welt? Ein Polizeiauto. Vorne sitzen die Bullen und hinten die armen Schweine. Steht ein Schwein vor der Steckdose und sagt, mei, du arme Sau, wer hat dich denn eingemauert? Okay, wir merken, heute geht's um irgendwas Schweinisches anscheinend. Um ein Schwein geht's, nämlich um das arme Schwein aus dem Evangelium. Das war mein erster Gedanke, wo ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Habe ich mir gedacht, mein Gott, so ein armes Schwein. Und irgendwie, wenn einem dann nichts weiteres einfällt, wenn man sagt, naja, das ist jetzt nicht der tollste Gedanke für Predigt, dann schaut man im Internet nach. Und ich habe sogar eine Definition gefunden von einem armen Schwein. Und da heißt es, ein armes Schwein ist eine Person, die bei anderen Mitleid hervorruft. Ein bedauernswerter Mensch. Und da habe ich gedacht, perfekt. Das kommt sogar wortwörtlich so im Evangelium vor. Aber schauen wir uns dieses arme Schwein, diesen armen Mann doch einmal an. Denn ich behaupte, dass er ein dreifaches armes Schwein ist. Erstens, er war krank. Er wird nicht einmal mit Namen genannt, sondern nur mit seiner Krankheit, mit dem, was seine Krankheit mit ihm gemacht hat. Im Griechischen steht da Lepros, der Aussätzige. Das heutige Wort Lepra kommt davon, das kennen wir alle, also eine ganz ansteckende Krankheit. Er war krank. Das Zweite, er war unrein. Damals hat man gedacht, so eine Krankheit, vor allem dieser Aussatz, wo man nichts machen kann, was einer so ansteckend ist, ist sowas wie eine Strafe Gottes. Also entweder muss der gesündigt haben, ein schwerer Sünder sein, oder seine Eltern, seine Vorfahren. Und die Folge davon ist, dass er selber aussätzig ist. So jemanden durfte man nicht einmal anfassen. Eben, dass man sie nicht ansteckt, aber auch, weil er quasi geistig ansteckend war. Und letztendlich hat man gedacht, so ein Mann, so ein Mensch ist getrennt von Gott, ist quasi von Gott verdammt. Interessanterweise ist es sogar teilweise richtig. Es gibt Krankheiten, es gibt Lebenssituationen, die durch die Trennung von Gott hervorgerufen werden. Also wenn ich mit dem Herrgott gar nichts zu tun haben will, wenn ich in schwerer Sünde lebe, wenn ich nie zu den Sakramente gehe, also nie das annehme, was Gott mir anbietet, wenn ich mich von der Kirche, von seinem Leib trenne, dann ist eigentlich logisch, dass wenn Gott unser Leben ist und alles an Gottes Segen gelegen ist, dass genau diese Trennung von Gott eben diesen Weg von Gott zu mir auch blockiert. Aber fatal wäre jetzt, von diesem äußeren Zustand, von einer Krankheit oder von einem Schicksalsschlag, von einer schweren Lebenssituation auf das Geistige zu schließen. Das sollte man uns ja verbieten, so einen Schluss zu ziehen. Man kann nicht von der Krankheit auf den geistlichen Zustand schließen. Sonst müssten wir ja sagen, dass alle, die nicht gläubig sind, die nicht getauft sind, dass die alle schwer krank und ganz schlimm dahin leben. Und so ist es ja nicht. Jesus selber widerlegt auch diese Logik, in Anführungszeichen, als er nämlich mal an einer anderen Stelle einen jungen Mann heilt, der von allen deswegen verachtet wird. Und Jesus sagt ihm, weder du noch deine Eltern haben gesündigt. Also mit der Sünde, mit dem Geistigen hat es gar nichts zu tun. Also unsere Aufgabe ist nicht, die Krankheit zu bewerten und dadurch einen Menschen abzuwerten und zu verurteilen, sondern viel wichtiger ist, wie gehe ich denn mit so jemandem um, der krank ist? Oder wie gehe ich damit um, wenn es mich selber trifft? Also er war krank, er war unrein. Und das Dritte, was es noch fataler macht, er war noch einsam und verlassen. Und das haben wir gerade in der ersten Lesung gehört, diese Regel aus dem Alten Testament, die genau uns erklärt, was denn das Fatale bei diesem Mann aus dem Evangelium ist. Denn diese Regel gab es jahrhundertelang im Volk Israel. Wer krank und aussätzig ist, der soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Also es kommt auch das Schlimme dazu, dass er ausgesondert wird von der Gemeinschaft. Und es ist nicht so wie heute, mein Gott, heutzutage leben auch viele Leute allein, aber denen geht's, aber leben trotzdem in einem gewissen Wohlstand. Damals war das viel fataler. Da war keine Versorgung gegeben. Nächstenliebe, sowas hat man nicht gekannt. für solche Leute, der war nicht geschützt gewesen, der hatte keine Arbeit, letztendlich keine Arbeitsgrundlage und deswegen könnte man fast sagen, dass er eigentlich zum Tod verurteilt war, irgendwo außerhalb. Und die haben doch irgendwie gebettelt, das war das Einzige, was sie machen konnten, aber es durfte sich ja nicht einmal irgendwer nähern, weil diese geistliche Ansteckung auch da war. Also sogar wenn ich mit Gott verbunden bin und berühre so jemanden, so hat man damals gedacht, dann führt mich das auch zur Sünde und dann trenne ich mich auch von Gott. Also ganz eine blöde, verzwickte Lage. Das Schlimme ist, das gibt es sogar heute noch. Wir kennen sie alle noch, vielleicht aus dem Fernsehen, vielleicht von vielen Erzählungen, die Mutter Teresa in Kalkutta. Sie hat ja die Ärmsten der Armen sich um die gekümmert, hat sie aus der Gosse geholt, dass sie nicht alleine sterben müssen, einsam und verlassen. Und interessant ist, warum lagen sie denn da einsam in der Gosse und hat sich keiner um sie gekümmert? Das kommt von dieser Religion, vom hinduistischen Denken, diesem Karma und solchen Sachen, das was bei uns im Westen immer so glorifiziert wird und teilweise als ganz toll dargestellt wird. Wenn man sich's mal anschaut, ist es genauso grausam wie das, was das Volk Israel damals gedacht hat. Denn auch die denken heute noch, wenn es jemanden so trifft, das Schicksal und so eine Krankheit, dann ist er quasi selber schuld. Und wenn ich den berühre, dann mache ich mich auch schuldig. Genau das gleiche Denken. Und deswegen nennt man solche Leute auch die Unberührbaren. Die haben ja dieses Kastensystem zwar offiziell abgeschafft, aber letztendlich lebt die Gesellschaft da immer noch so, dass die, die so denen zur Drecke geht, dass sie quasi selber schuld sind oder dass sie in einem früheren Leben mal irgendeinen Mist gemacht haben oder so in die Richtung. Und deswegen kümmert sich keiner um die. Und das ist eigentlich die Revolution, die die Mutter Teresa da hervorgerufen hat. Nicht nur, dass sie sich um die gekümmert hat, sondern dass sie gegen diese ganzen blöden Konventionen vorgegangen ist und gesagt hat, das ist mir wurscht, das sind arme Menschen und denen muss geholfen werden. Also wir merken, das sind nicht nur archaische Geschichten aus der Bibel, sondern es gibt sogar heute noch, vielleicht nicht hier bei uns, aber an anderen Teilen der Welt und da muss sich was ändern. Stellt euch vor, ihr trefft heute Nachmittag jemanden und der fragt euch, um was geht's denn im Evangelium von heute? Was hat denn der Pfarrer so erzählt? Und da wird man natürlich sagen, wir haben eine Heilung von einem Kranken. Das ist die Geschichte aus dem Evangelium. Wenn man mal genau hinschaut, dann steht da nämlich gar nichts von Heilung. Das ist das Besondere daran. Im Originaltext, im Griechischen, steht kein einziges Wort, was mit Heilung zu tun hat, sondern heute geht es um was anderes. Und zwar, dem armen Mann geht es nicht nur darum, irgendwie körperlich gesund zu sein, sondern ihm geht es um seine Ewigkeit, um sein ewiges Heil. Und deswegen bittet er Jesus nicht, dass er ihn gesund macht, sondern, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Also der Mann möchte rein und letztendlich also wieder mit Gott versöhnt sein. Und deswegen heilt ihn Jesus auch so direkt. Denn Jesus will ja als allererstes, dafür ist er gekommen, nicht, dass wir irgendwie körperlich alle gesund sind, sondern, dass wir innerlich gesund sind, mit Gott versöhnt werden. Und manchmal hat das auch zur Folge, dass wir dann auch körperlich gesund sind, beziehungsweise, dass wir so in einem inneren Frieden sind, dass es körperlich eigentlich zweitrangig ist. Denn was bringt mir denn ein gesunder Körper, wenn ich innerlich eben diesen Frieden nicht habe, wenn ich psychisch krank bin oder wenn ich sogar wirklich von Gott getrennt bin? Dann hilft mir die körperliche Gesundheit halbwegs vielleicht die paar Jahrzehnte, die wir hier auf der Erde sind. Aber es geht ja letztendlich um die Ewigkeit. In der Seelsorge kommen öfter mal Leute zu uns ins Kloster und bitten um Gebet, auch für körperliche Leiden. Und das macht man natürlich gerne. Wir sind froh um jeden, der bei Gott Hilfe sucht und der noch weiß, dass wir Priester genau dafür zuständig sind, dass wir auch dafür beten sollen und können. Aber noch wichtiger ist eigentlich, dass sie eben ihr Leben mit Gott ins Reine bringen, dass sie immer eine tiefere Freundschaft mit Gott leben, dass sie mehr aus den Sakramenten leben, mehr die Hilfe eben direkt bei Gott suchen, auch mehr mit dem Herzen beten. Denn, wie es vorhin schon gesagt hat, dass Gott unser Leben ist, das sollen die Leute noch tiefer verstehen. Und dann kommt man langsam in so einen inneren Frieden hinein. Aber da muss man sich umstellen. Ganz oft kommen Leute, die wollen ein schnelles Gebet, dass körperlich wieder alles passt und dann, dass wir mit dem Herrgott nichts mehr zu tun haben brauchen. Und so funktioniert es leider nicht. Wir beten natürlich trotzdem, aber dann brauchen wir sie nicht wundern, Ja, wenn ich sonst die Verbindung mit Gott nicht suche, dann leidet trotzdem der Körper. Und dann funktioniert es, könnte man fast sagen, funktioniert es nicht so schnell mit der Heilung. Und dann sind die Leute oft enttäuscht, gehen dann von einem Pfarrer zum nächsten, von einem Kloster zum nächsten, von einer Heilungsveranstaltung zur nächsten und suchen ewig. Und im schlimmsten Fall wollen sie mit dem Herrgott gar nichts mehr zu tun haben und suchen vielleicht in irgendwelchen anderen esoterischen Praktiken oder sonst irgendwelchen Sachen Hilfe. Was macht Jesus auf diese Bitte von diesem Mann hin? Er sagt, dass er rein werden möchte. Und Jesus tut es, aber er löst sogar auch das dritte Problem dadurch von diesem Mann. Er reinigt ihn, er heilt ihn und letztendlich holt er ihn damit zurück in die Gemeinschaft. Und auch das ist Gott ganz wichtig. Denn man könnte jetzt sagen, okay, was ist, wenn ich körperlich gesund bin, wenn ich körperlich fit bin? Wenn ich innerlich irgendwie im Frieden bin, psychisch stabil und alles passt und vielleicht sogar mit Gott im Frieden bin. Aber wenn ich dann trotzdem ganz allein und einsam bin, dann geht es mir auch nicht gut. Und dann hilft, könnte man fast sagen, der Glaube auch nicht so viel. Und dafür gibt es eine Hilfe und das ist die Kirche. Gott hat nicht gesagt, er will uns alle so ganz individuell und einzeln irgendwie in den Himmel bringen, sondern als Gemeinschaft, als Kirche. Also wir sollen füreinander einstehen, wir sollen diese Gemeinschaft auch leben. Es ist letztendlich die Familie Gottes. Eine gesunde Familie soll es sein. Und auch das ist was, wo wir uns natürlich darum bemühen müssen, wo wir die Hilfe von Gott brauchen. Lange Rede, vielleicht doch gar nicht so ein kurzer Sinn. Und trotzdem, was können wir jetzt für uns ganz persönlich daraus mitnehmen? Ich glaube, es sind vier Punkte, die wir uns ja vielleicht mal anschauen können, vielleicht in dieser Woche mal drüber nachdenken können. Erstens, wie gehen wir selber damit um, wenn uns eine Krankheit, wenn uns ein Schicksalsschlag trifft? Wenn es was ist, was wir nicht abwenden können? Dann kommt es darauf an, dass wir es annehmen. Das sind ja oft Sachen, da kann ich nichts machen, ich kann dann daran verzweifeln, ich kann das Jammern anfangen und werde da nie zufrieden damit. Oder ich sage, ich nehme es so an, wie es ist. Man kann eh nichts daran ändern. Wenn man was daran ändern kann, dann nimmt man natürlich die Hilfen in Anspruch. Gerade bei Krankheiten haben wir eine wunderbare medizinische Versorgung in Deutschland. Aber wenn wir merken, es geht nicht weg oder es wird nicht besser oder was auch immer, dann soll man es so annehmen, wie es ist. Denn erst das, was ich angenommen habe, mit dem kann ich zu Gott gehen. Das Zweite, wir sollen auch um Heilung beten. Es heißt nicht, wir sollen es annehmen und dann passt es schon, sondern wir können natürlich zu Jesus gehen. Und deswegen haben wir ja so viele Heilungsgeschichten. Und immer wieder heißt es, dass Jesus viele und manchmal heißt es sogar, dass er alle Krankheiten im Volk geheilt hat. Also wir sollen wirklich mit der Zuversicht auf Gott hingehen. Letztendlich, so wie wir beten, zeigt uns auch, was wir von Gott denken, was wir ihm eigentlich zutrauen. Und dann muss man auch ein bisschen dranbleiben. Nicht so ein schnelles Gebet und dann bin ich gleich enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Es ist wie bei jeder Medizin. Da gibt es wenig Pillen, die ich einmal nehme und dann passt alles, sondern es dauert ein bisschen, weil mich ja Gott in diese Beziehung mit ihm eigentlich noch tiefer reinführen will. Also man darf Gott um Heilung bitten, aber noch wichtiger ist ihm eigentlich die Reinigung, dass ich das Leben mit ihm wirklich ganz verbunden lebe. Und nicht nur mit mir selber ins Reine kommen, nicht nur mit ihm, sondern auch mit den Menschen um uns herum. Die zwei letzten Punkte, hier haben wir einen Richtungswechsel. Jetzt geht es nicht um uns und um unsere Krankheiten, sondern es geht auch um die anderen. Wir sollen eben unser Herz nicht verhärten, sondern innerlich bewegen lassen. Dieses Mitleid, was wir gesehen haben, Jesus hatte Mitleid mit dem Mann, auch wir sollen Mitleid mit unseren Mitmenschen haben. Wenn wir mitbekommen, dass es anderen schlecht geht, dann kann man sagen, ach Gott, ich habe so viel selber an Problemen, jetzt kommt das an oder zu, das überfordert mich. So soll man eigentlich nicht reagieren, sondern wir sollen Mitleid mit denen haben und für sie beten. Und das ist der letzte Punkt, der vierte Punkt, dass wir sie zurückholen in die Gemeinschaft. Jeder kennt es, wenn einem ein Schicksalsschlag ereilt, da fühlt man sich total einsam. Da denkt man, die ganze Welt bricht zusammen und was kann ich machen? Und irgendwie ist es wie in so einem dunklen Eck, in dem man steht und fühlt sich so allein und verlassen. Und genau da braucht es Menschen, die einem helfen, zurückzukommen. Dass man nicht in diesem Loch stecken bleibt, sondern die einem rausziehen. Denn auch wenn ich an der Situation nichts machen kann, aber ich muss da nicht alleine durch. Erstens, Gott ist mit mir und es soll Menschen geben, die mir da auch helfen. Die wenigstens dabei sind, auch wenn es mir nicht abhelfen können von dieser Krankheit oder von dem, was mich da trifft, sondern dass sie einfach da sind, dass ich nicht allein bin. Und das hat Jesus gemacht. Er war bei den Menschen und er hat sie zurückgeholt in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft. All das klingt nach ziemlicher Überforderung. So viel soll man machen, so viel soll man schaffen. Und das erzählt der junge Pfarrer, der gesund ist. Aber es sind trotzdem Wahrheiten. Es sind viele Heilige, viele wunderbare Menschen, die uns das sogar vorgelebt haben, dass man so leben und so beten kann. Und dass man dafür gar nicht ein besonderer Mensch sein muss, sondern einer, der Gott vertraut. Denn dann kommt Gottes Kraft zu uns, er übernimmt unsere Schwachheit und kann Wunderbares wirken.